Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, bei euch sein zu dürfen. Ich möchte unseren Blick auf den Herrn Jesus richten. Was hat er getan auf dieser Welt? Er kam, lebte auf dieser Welt ungefähr 30 Jahre, ist von zu Hause weggegangen, in Dienst in dieser Welt getan, über 3 Jahre, 3,5 Jahre, und ist in den Himmel aufgefahren. Und dann hat er aufgehört zu wirken. Und dann hat er weitergewirkt. Er war nicht mehr zu Hause, er war nicht mehr auf dieser Welt, aber er hat diesen Dienst in dieser Welt nicht aufgehört. Und als ich mich vorbereitet habe, dachte ich, ja, das kenne ich, ungefähr 30 Jahre alt, geht von zu Hause weg, aber hört nicht auf zu dienen. So darf ich bei euch heute sein, da ihr mich sehen könnt, aber den Herrn seinen Dienst nicht sehen könnt. Deswegen möchte ich beten, dass wir ihn trotzdem erfahren dürfen, wie er wirkt. Ich möchte beten, danach möchte ich den Ich möchte erst den Text lesen, ihr dürft gerne dazu aufstehen, dann möchte ich beten. Ah, den Text muss ich euch noch sagen, ja? Apostelgeschichte 1, ab Vers 9 bis 11. Ist doch klar, oder? Steht doch hier auf dem Skript. Apostelgeschichte 1, Vers 9 bis 11. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen. Und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und wie sie unverwandt zum Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen, in den Himmel. Jesus, und wir vertrauen und glauben, dass du als Person, als unser Erlöser, als unser Herr, dort im Himmel regierst bis heute und dass du nicht unfähig bist, nicht weit weg bist. Dein Arm ist nicht zu kurz in dieser Welt, sondern in deiner Gnade, du handelst noch. Du lehrst noch dein Volk und du bist noch am Wirken. Danke dir dafür. Und so bitte ich dich um der großen Gnade willen. Schenk es auch heute hier die an uns, die wir vor Ort sind, an all denen, die zuschauen, zuhören. Bitte wirke. Jesus, erbarme dich. Wende dich nicht ab von uns, dass du dein Wort nicht mehr zu uns kommen lässt, sondern all deiner Gnade, wie du es über viele Jahre getan hast und weiter tun wirst. Bitte sprich zu uns als deinem Volk. Amen. Dieser Text, ich habe den vorbereitet für die Gemeindegründung, für Himmelfahrt offensichtlich. Darf ich ihn auch heute predigen? Ja, darf ich. Ich werde es euch nachher begründen, dass dieser Text an jedem Tag seit 2000 Jahren, seit er in den Himmel aufgefahren ist, Relevanz hat und dass dieser Text seine Erfüllung erst erreichen wird, wenn Jesus wiederkommt. Wenn wir uns diesen Text anschauen und uns der Herr durch Lukas vom Geist inspiriert mit hineinnimmt und sagt, das ist übrigens die Überschrift über die Apostelgeschichte, gehört zur Überschrift, das ist die Stellung des Herrn über die Apostelgeschichte und über die Apostelgeschichte hinaus, dann müssen wir von diesem Text her fragen, was ist das große Anliegen, das uns Lukas darin beschildert. Was möchte Jesus, dass durch Lukas heute der Gemeinde mitgeteilt wird? Und ich möchte uns in diesem Text 3 Beobachtungen machen, wo Lukas einen sehr, sehr starken Fokus in diesem Text gibt. Dann lasst uns diesen Text noch dreimal lesen, so kurz, das können wir gut machen. Und ich möchte euch 3 Schwerpunkte in diesem Text zeigen, die ihr beobachten könnt. Und zwar möchte ich ab Vers 9 nochmal lesen. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben. Und wir wissen schon, wohin. Und indem sie ihn sahen, eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und wie sie unverwandt zum Himmel schauten. Es ist nicht so, dass Lukas uns erklären müsste, dass der Himmel der Ort ist, wo Jesus emporgehoben wird. Das hätten wir gewusst. Aber Lukas wiederholt es hier. Als sie unverwandt zum Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen 2 Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel hinauf? Nochmal muss es betonen, ihr schaut immer noch zum Himmel hinauf. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, so langsam wissen wir es, ja, wird ebenso kommen, wie ihr ihn habt auffahren seht, und schaut mal am Schluss nochmal, in den Himmel. Das haben sie verstanden. Das haben auch wir langsam verstanden, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Aber das ist ein Schwerpunkt, den Lukas gibt. Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Jesus ist nicht einfach nur aufgefahren, sondern Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Was das bedeutet, schauen wir uns nachher an. Eine zweite Beobachtung, ich lese nochmal die Verse. Und als er dies gesagt hatte, wurden sie emporgehoben, indem sie es sahen. Ah, sie haben zugeschaut, okay. Klar, weil wenn sie es nicht gesehen hätten, dann hätten wir es nicht in der Schrift stehen, oder? Und eine Wolke nahm ihn weg, hinauf, vor ihren Augen. Sehen hat was mit Augen zu tun. Habt ihr verstanden, oder? Habt ihr vorher schon gewusst. Und wie sie unverwandt zum Himmel schauten, als er auffuhr, sie, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr da? Und seht zum Himmel auf. Sie sehen, Lukas betont es, oder? Am Ende von Vers 11, dieser Jesus, der von euch auf in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso kommen, wie ihr ihn habt hinauffahren sehen. Nochmal betont. Zweite Beobachtung, Lukas betont in diesem Text, dass die Jünger sehen, wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist und dass sie ihm weiter hinterher schauen. Und eine dritte Beobachtung, wir haben drei Verse. Wie viele Verse in diesem Text handeln wirklich von der Himmelfahrt Jesu? Schaut mal rein, es ist einer. Der Vers 10, Vers 9, ein Vers. Und dann aber sagt Lukas, ich will noch was anhängen, noch zwei Verse. Das heißt, wenn wir allein mal die Verse nehmen, noch doppelt so viel Text für was anderes. Lukas sagt uns, hey, wenn ihr es in den Himmel auffahrt, ich muss euch auch diese Begebenheit erklären und beschreiben, weil die wichtig ist, Himmelfahrt zu verstehen. Was ist das? Ich lese nochmal ab Vers 9. Das haben wir vier Schriftlesungen heute, ja? So, dann habt ihr den Text vielleicht dann auch gut nachher im Kopf. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie ihn sahen, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Jetzt ist, könnten wir sagen, okay, Himmelfahrt ist geschehen. Könnten wir einen Strich drum machen und sagen, Lukas, geh weiter, erzähl uns mehr. Aber Lukas sagt, hey, ich muss noch manches anfügen. Und wie sie unverwandt zum Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Und dann Vers 11, und diese zwei Männern, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der von euch in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen in den Himmel. Lukas sagt uns, hey, ich muss euch über diese zwei Männer was berichten. Wer sie sehen und so, auch das nachher. Aber Lukas sagt, das ist mir auch wichtig. Über die muss ich euch berichten. So haben wir heute für diese Predigt drei Punkte. Zum einen, Jesus fuhr in den Himmel auf. Was bedeutet das? Zweitens, warum betont Lukas, dass sie es gesehen haben? Und drittens, wer sind diese Männer und was haben diese Männer zu sagen? Diese drei Punkte möchte ich heute in der Predigt anschauen und mit euch gemeinsam durchgehen. Zunächst einmal, was bedeutet es, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist? Und die offensichtlich einfache Antwort ist, er ist in den Himmel aufgefahren. Das heißt, er ist das, was wir heute blau sehen, heute so gut wie ohne Wolken, was wir blau sehen, dort ist er hinaufgefahren, von ihnen weg, hat seine Füße von der Erde gehoben und ist, so steht es hier, in einer Wolke umhüllt worden und dann weggegangen. Das ist offensichtlich mal die erste Bedeutung. Aber ich vermute mal, das hätten die Jünger auch begriffen, das Lukas einmal geschrieben hätte, oder? Warum betont er es weiter und weiter? Warum ist das, neben diesen Worten und so, ist das das meiste Wort, was in diesem Text vorkommt? Warum? Um das rauszufinden, müssen wir schauen, in welchem Sinne verwendet Lukas das Wort Himmel in der Apostelgeschichte. Spielt das Wort Himmel in der Apostelgeschichte eine entscheidende Rolle? Und ich kann euch verraten, ja, es tut. Geht mal mit mir in Kapitel 2, in Vers 1. Wir sind am Pfingsten, das ist jetzt bei uns eine Woche her. Und schaut mal, was dort passiert. Und als der Tag des Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort versammelt und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in Sprachen zu reden. Das heißt, wir sehen, Lukas beschreibt uns eine Situation. Jesus fährt in den Himmel auf, wird vom Himmel aufgenommen und 10 Tage später wird der Himmel wieder geöffnet und der Heilige Geist kommt herab. Und der Himmel ist wohl, wir könnten so schreiben, menschliche Sprache, schlechtes Beispiel. Jesus fährt in den Himmel auf, geht wie in ein Lager, öffnet wieder die Tür und schickt was weg. So, er hat das jetzt vorbereitet und jetzt sende ich den Heiligen Geist zu euch. Guck mal, Petrus erklärt uns das in der Pfingstpredigt, das bin ich sehr dankbar dafür, dass uns das erklärt wird, in Kapitel 2, in Vers 34, was dort Petrus beschreibt. Kapitel 2, Vers 34. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren. Er selbst sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege als Schemel für deine Füße. David erklärt uns, Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Und guck mal, was meint er damit? Petrus erklärt es uns ab Vers 30, da möchte ich lesen, ab Vers 30. Da er, das ist David, nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hat, dass von der Frucht seiner Lenden auf seinen Thron zu setzen, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, Psalm 16, dass er nicht im Hades zurückgelassen worden ist und sein Fleisch Verwesung nicht gesehen hat. Das heißt, Gott erklärt den David und David hat verstanden, nach einer seiner Söhne wird kommen und auf seinem Thron sitzen, 2. Samuel 7, und wird ewiger König sein. Deswegen ist Christus auferstanden, das ist heute nicht unser Thema. Und dann heißt es in Vers 32, diesen Jesus, das ist der Christus, das ist der Sohn Davids, hat Gott auferweckt, wovon wir Zeugen sind, nachdem er ihn nun durch die Rechte erhöht hat und ihm die Verheißung des Geistes vom Vater empfangen hat, hat er diesen ausgegossen, was ihr seht und hört. Und jetzt erklärt er uns nicht allein, Jesus den Himmel aufgefahren, sondern Lukas erklärt uns, hey, bitte versteht, es ist nicht nur Jesus, der aufgefahren ist, sondern es ist der Sohn Davids, der Christus. Der Christus ist der im Alten Testament verheißene Heilsbringer, der eine, der das Heil Gottes wirkt. Er ist aufgefahren und er ist der Sohn Davids. Er ist der, der auf dem Thron Davids sitzt. Das heißt, liebe Gemeinde, vermutlich für euch nichts Neues, aber zur Erinnerung, wenn Jesus in den Himmel aufgefahren ist, dann will Lukas uns sagen, er hat sich gesetzt auf den Thron Davids und ist jetzt der Herrscher, wie es hier in Vers 33 heißt, zu Rechten Gottes, der Herrscher über alles. Himmelfahrt bedeutet, Jesus hat die Herrschaft über alles eingenommen und hat seinen Geist ausgegossen am Pfingsten. Der Geist, das werden wir nachher noch sehen, ist derjenige, der in dieser Welt diese Herrschaft ausführt. Geist ist derjenige, der in dieser Welt die Herrschaft ausführt. Und wir könnten jetzt durch die Apostelgeschichte weitergehen, ich möchte es nicht tun, aber ich kann ein paar Berichte erinnern, wo wir sehen, Jesus herrscht vom Himmel. Wie ist es zum Beispiel mit Stephanus, Kapitel 7? Er predigt Christus, führt Herrschaft Christi aus. Er predigt Christus und sie steinigen und er sagt, ich sehe den Himmel geöffnet. Und wen seht er? Jesus zu Rechten Gottes stehen. Und er wird gesteinigt und geht in diese Gegenwart. Christus ist der Regent auch dann, wenn Stephanus gesteinigt wird. Kapitel 9, was passiert dort? Der Himmel wird wieder geöffnet und ein Licht heller wie die Sonne strahlt hinunter und schnappt sich diesen bösen Saulus, der Mord und Drohung schnaubte und die Gemeinde verfolgen wollte. Und in einem Nu hat ihn umgekehrt und er wurde zu einem seiner größten Apostel. Warum? Weil Christus vom Himmel her regiert und sagt, heute, Saulus, wirst du bekehrt werden und wirst du zu meinem Knecht. Kapitel 10, wir könnten so weitergehen. Was passiert dort? Der Himmel wird aufgetan. Petrus ist bei Mittagszeit auf einem Dach, betet und hat eine Vision. Jesus reicht ihm ein Tuch herab mit lauter unreinen Tieren und macht ihm deutlich, hey, geh zu diesem Cornelius, geh zu den Heiden und ich möchte auch sie retten. Und so weiter. Wir könnten es durch die Apostelgeschichte weiter beobachten. Jesus, obgleich er in den Himmel aufgefahren ist, er ist der Regent in der Apostelgeschichte. Er ist der, der trotzdem regiert. Das heißt, wenn wir vom Himmel reden, dann meinen wir nicht einfach nur blauer, schöner Himmel, auch wenn wir den mögen, ja. Alfred hat uns eingeführt dahin, sondern wir reden davon, dass Jesus himmlische Herrschaft eingenommen hat, Herrschaft über alles und er seinen Geist ausgegossen hat, um in diesem Volk, in dieser Welt zu regieren. Geht mal mit mir in die Apostelgeschichte in Kapitel 1. Ich möchte euch zeigen, dass im Zusammenhang, im direkten Kontext genau davon die Rede ist. Die ersten 11 Verse in der Apostelgeschichte sind die Einleitung zur Apostelgeschichte. Danach kommt der Hauptteil, aber die ersten 11 Verse sind die Einleitung und die möchte ich kurz überfliegen und anschauen, was dort geschrieben steht. Kapitel 1, Vers 1 in der Apostelgeschichte. Fangen wir noch kurz früher an. Überschrift. Was steht bei euch offensichtlich in unserer deutschen Übersetzung Apostelgeschichte? In den eigentlichen griechischen Schriften steht das Wort Pragmata, was so viel heißt wie Taten oder Heilstaten, je nachdem. Eigentlich vom Wortstamm her Taten. Im Englischen ist schon übersetzt die Acts, auch die Taten. Und es geht eben nicht um die Taten der Apostel, sondern, schaut mal Vers 1, den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren. Also wessen Taten ist die Apostelgeschichte? Die Taten Jesu. Das heißt, wenn ihr es wollt, könnt ihr eigentlich durchstreichen und Jesus Geschichte hinschreiben. Ich meine, das könnt ihr über alle anderen Bibelbücher auch rüberschreiben. So, dann wird's, wenn wir es hier anfangen würden, einfach von Jesus Geschichte zu reden, dann würdet ihr nicht mehr wissen, was wir aufschlagen sollen, oder? So bleiben wir bei Apostelgeschichte, das ist schon okay. Worum geht's? Es geht darum, dass Lukas sagt, ich schreibe einen zweiten Band, das Lukas-Evangelium und jetzt den zweiten Band. Und es geht darum, was Jesus tut, als auch lehrt. Im Lukas-Evangelium ist das recht einfach. Da sehen wir, wie Jesus auf dieser Erde lebt, über eben 3,5 Jahre hin und das und das und das tut, verschiedene Dinge tut. In der Apostelgeschichte ist es nicht so einfach, weil Jesus nicht mehr leiblich da ist. Aber Lukas sagt trotzdem, das ist mein Anliegen, euch zu beschreiben, was Jesus tut. Der erste Bericht geht, Vers 2, bis Himmelfahrt. Bis zu dem Tag, da er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, indem er sich nach seinen Leiden in vielen sicheren Zeichen Leben dargestellt hat, indem er ihnen 40 Tage hindurch erschien und über die Dinge des Reiches redete. Was hat Jesus getan? Er ist gestorben, auferstanden, im Lukas-Evangelium könnt ihr davon lesen, und dann lehrt er der Jünger über die Dinge des Reiches. Genau dieses Reich, das er dann in Himmelfahrt angetreten hat, weil er sich dort auf den Thron gesetzt hat. Lukas sagt, und Lukas fasst das Leben Jesus zusammen, die letzten 40 Tage auf dieser Erde, darin, dass er über das Reich gelehrt hat. Wenn wir jetzt Lukas 24 aufschlagen, was lesen wir dann übrigens dort? Dass alles erfüllt werden muss, was über mich in dem Gesetz Mose, in den Propheten und in den Schriften geschrieben steht. Das heißt, das Reich ist die Erfüllung des Alten Testaments. Das nur nebenbei. Vers 4. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sprach er, von mir gehört habt. Das heißt, Jesus sagt, hey, ihr werdet bald den Geist empfangen, wie ihr gehört habt. Was aber haben sie gehört? Sie haben vom Reich gehört, oder? Das heißt, die Verheißung des Vaters, das ist der Heilige Geist, ist die Erfüllung des Reiches. Genau das, was wir gerade in der Apostelgeschichte gesehen haben. Und im Alten Testament finden wir das auch, wenn wir beispielsweise Joel 3 aufschlagen oder Hesekiel 36, 37, da merken wir, wenn der Geist ausgegossen werden wird, dann wird das Reich Gottes kommen, dann wird Gottes Herrschaft kommen. Die Jünger haben das auch verstanden, Jesus hat es ihnen erklärt. Vers 5. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden, nach nur nicht vielen Tagen. Das ist der Vers, der zeigt, die Verheißung ist der Heilige Geist. Fassen wir zusammen, was lehrt Jesus? Jesus am Ende seines irdischen Lebens lehrt den Jüngern, hey, das Reich wird kommen und ihr werdet mit Heiligen Geist erfüllt werden. Das Reich wird kommen, ihr werdet mit Heiligen Geist erfüllt werden, nach nicht vielen Tagen. Und was löst es in den Jüngern aus? Was löst es in den Jüngern aus? Guck mal mit mir in Vers 6. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Die Jünger haben verstanden, Moment mal, das Reich kommt jetzt ganz nah. Und sie hatten eine Reichserwartung. Und Jesus sagt dann aber in Vers 7, er sprach aber zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabgekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Jesus sagt zu ihnen, hey, es ist nicht, ihr müsst nicht wissen, wann, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Geist auf euch gekommen ist. Wir haben gerade gesehen, Kraft und Geist gehören zusammen. Das Reich wird sich in euch entfalten, darin, dass ihr den Heiligen Geist empfangen werdet. Paulus schreibt es einmal so, das Reich Gottes besteht nicht in Wort, sondern in Kraft. Das Reich Gottes ist in Kraft, nämlich in der Kraft des Geistes. Was bedeutet das, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist? Was bedeutet das? Das bedeutet nicht allein, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, sondern es bedeutet, dass Jesus die Herrschaft in seinem Reich eingenommen hat und sein Reich verwirklicht und auf dem Thron Davids sitzt. Das bedeutet das. Ich möchte es noch an einer weiteren Stelle belegen, und zwar möchte ich dazu nochmal Vers 9 lesen und dann ins Alte Testament gehen, weil Vers 9 eine Erfüllung von alttestamentlicher Prophetie ist. Schaut mal mit mir nochmal, was in Vers 9 steht. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Vor einigen Jahren, das ist eine meiner ersten Himmelfahrtspredigten, wo ich mich daran erinnern kann, hat Lukas diesen Vers genommen und die Wolke vom Alten Testament entfaltet und erklärt, dass in der Stiftshütte eine Wolke war und das die Herrlichkeit Gottes bedeutet. Das möchte ich jetzt nicht, diese Ausführlichkeit tun. Ich möchte nur eine Stelle mit euch aufschlagen, und zwar in Daniel Kapitel 7. Was bedeutet diese Wolke? Daniel Kapitel 7. Was wir hier haben, ist die Erfüllung von Daniel 7. Was ist Daniel 7, dieses Kapitel? Daniel 7 ist ein Kapitel, wo Daniel einen Traum hat und verschiedenste Reiche, verschiedenste Tiere sieht. Und diese Tiere bedeuten Reiche, verschiedene brutale, irdische, teuflische Reiche, die über diese Welt herrschen. Zum Beispiel ein Löwe, der zerfrisst, ein Bär, der Rippen in seinem Maul hat, ein Leopard, der in schrecklicher Geschwindigkeit alles niedermacht. Und dann kommt noch ein großes, schreckliches Tier. Und das bedeutet verschiedene irdische Reiche, die diese Welt regieren, nacheinander sich abwechseln und diese Welt tyrannisieren. Und dann kommt ein kleines Horn und das schrecklich gegen Gott und gegen Gott lästert. Und dann heißt es in Vers Kapitel 7, Vers 12, ab Vers 9 wird auf den Blick auf Gott gerichtet, dass er regiert über all diese Reiche. Und dann Vers 12, Und was die übrigen Tiere betrifft, ihre Herrschaft wurde weggenommen, aber Verlängerung des Lebens wurde ihnen gegeben, bis auf Zeit und Stunde. Das heißt, Gott hat den Tieren die Herrschaft weggenommen, aber hat ihnen wieder zurückgegeben, aber zwar mit Kalender, ja, mit einem Kalender. Und da steht dann drin in Gottes Kalender, du regierst bis dahin und du regierst bis dahin und du regierst bis dahin. Gott hat gesagt, hey, ihr dürft regieren, ja, in dieser Welt ein bisschen, aber ich entscheide, in welchem Zeitraum und in welchem Umfang. Und das schon allein ist eine wunderbare Botschaft, wenn wir von diesen ganzen Kriegen dieser Welt hören, oder? Einer meint, er sei der größere Herrscher wie der andere, und der nächste meint, er sei noch größer. Gott hat in Zeitpunkten festgeschaut. Schaut mal wie, Vers 13. Und ich schaute in Gesichten der Nacht, also in seinen Träumen, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie ein Sohn des Menschen. Den kennen wir, oder? Das ist unser Herr Jesus Christus. Und er kam zu dem Alten an Tagen und wurde zu ihm gebracht. Jetzt müssen wir hier ganz kurz richtig reinschauen, diesen Text, weil viele sagen, das ist die Wiederkunft. Aber schaut mal, wohin kommt dieser Mensch? Wohin kommt Christus? Was steht in eurer Bibel? Steht dort, und er kam von dem Alten an Tagen. Was steht in eurer Bibel? Was steht hier an der Wand? Da steht, und er kam zu dem Alten an Tagen. Es ist nicht so, als ob dieser Vers davon spricht, dass Jesus im Himmel ist und wieder auf diese Erde kommt. Sondern es ist, als ob dieser Vers spricht davon, dass Jesus zu dem Alten an Tagen kommt. Er kommt in seine Gegenwart. Er kommt in die Gegenwart Gottes. Und das ist nichts anderes als Himmelfahrt. Dieser Vers, auch wenn es viele anders behaupten, spricht von der Himmelfahrt Christi. Und was steht in der Zusammenhang der Himmelfahrt Christi? Schaut mal Vers 14. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Königtum heißt Königreich. Und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienen ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird, und sein Königreich ein solches, das nie zerstört werden wird. Liebe Gemeinde, was hat Christus für eine gigantische Herrschaft an Himmelfahrt eingenommen? Das steht hier in unserem Bibeltext. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Gott gibt ihm die göttliche Herrschaft, das göttliche Königtum, die göttliche Herrlichkeit. Und alle Völker, das heißt all diese Tiere, die wir haben, all die Völker, die in dieser Welt sind, die toben und die meinen, dass sie herrschen, die sich bekriegen und die Drangsal und Angst und Not in diese Welt und Unterdrückung in diese Welt bringen. All diese, steht es hier, dienen ihm. All das, was in dieser Welt tobt, vielleicht im großen politischen, wie wir es in den Nachrichten lesen und schauen können, aber auch, was in deinem persönlichen Leben ist, was tobt und dir Angst macht und kämpft, was vielleicht aussieht wie ein schrecklicher Löwe, was vielleicht aussieht wie ein Bär, der mit Rippen vor dir steht und dich zerreißen zu meint. All das, was vielleicht aussieht wie so ein kleines Horn, das lästerlich gegen Gott redet, das versucht, dich zu verführen, so steht es hier in unserem Text, dient ihm, dient unserem Herrn Jesus Christus. Gigantische Wahrheit, oder? Gigantische Wahrheit. Und seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft. Das ist gut. Das steht nicht, und seine Herrschaft ist eine Herrschaft bis 2023. Pech gehabt in 2024. Ist ja blöd, da hört's auf. Nein, eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Ganz kurz, ewig ist klar, oder? Die vergeht nicht. Warum nochmal sagen? Weil es soll wichtig sein. Es soll gewiss sein, ewig, und es wird nicht vergehen. Und guck mal noch einmal. Und sein Königreich ein solches, das nie zerstört wird. Dreimal muss es Daniel niederschreiben. Dreimal, liebe Gemeinde, wir können so gewiss sein, die Herrschaft Jesu über all diese schrecklichen Königreiche wird niemals enden. Paulus schreibt es an einer Stelle, dieser Vers ist mir diese Woche so wichtig geworden. In allem bedrängt, doch nicht ohne Auswert. Niedergeworfen, ich habe es nicht ganz im Kopf, nicht umkommt oder sowas. So, komm, jetzt schlagen, das könnt auf. Ich habe es euch nicht gegeben, in der Technik des 2. Korinther, Kapitel 4. Schlagen wir das kurz auf. Da beschreibt Paulus sein Leben, dieser Zerrissenheit. In 2. Korinther 4, wir lesen ab Vers... Im Korintherbrief Anfang, wo liest man da? Eigentlich 1, Vers 1, oder? So ungefähr. Im Vers 6, lesen wir vielleicht da in Vers 6. 2. Korinther 4, Vers 6. Nee, Vers 5. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus als Herrn. Und jetzt wissen wir, welchen Herrn, oder? Christus als Herrn, uns selbst aber als Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der sprach, aus Finsternis leuchte Licht, hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen. Zur Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, hier in Schwachheit, damit die Überfülle der Kraft sei Gottes und nicht aus uns, damit Gott der Starke ist und nicht wir. Und jetzt schaut mal, was er beschreibt, ist dieses Leben schon jetzt doch nicht. In allem bedrängt, schaut mal, nicht in manchen bedrängt, in allem bedrängt, aber nicht eingeengt. Kein Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht niedergeworfen, nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht umkommt. Alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib tragen, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Das ist das Leben. Ja, inmitten dieser Bestien. Aber doch, dank Himmelfahrt, unser Herr regiert zu Rechten des Vaters. In allem bedrängt, aber nicht eingeengt. Und das ist die Perspektive Paulo, das ist die Perspektive, die wir haben dürfen in dieser Welt. Was bedeutet das, dass Christus sich zu Rechten des Vaters gesetzt hat? Was bedeutet das, dass Christus in den Himmel aufgefahren ist? Nicht einfach nur, dass er ins Blaue verschwunden ist, sondern er sitzt zu Rechten des Vaters. Er regiert auf dem Thron Davids. Er ist der Sohn des Menschen, von dem Daniel sprach, der in all diesem Toben in dieser Welt regiert. Wie es im Psalm 110 heißt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde als Schemel lege für deine Füße. Herrsche inmitten deiner Feinde. Christus ist der, der regiert. Er herrscht mittels seines Geistes in dieser Welt über alles. Das war die zweite Beobachtung, die wir im Text vorher hatten. Die erste war, Jesus fuhr in den Himmel auf. Was ist die zweite Beobachtung? Wer weiß es noch? Gesehen, ich habe es irgendwo gehört, genau. Wunderbar, Maria. Gesehen. Geht nochmal mit mir zurück in die Apostelgeschichte 1. Was bedeutet, warum betont Lukas, dass die Jünger Jesus haben gesehen in den Himmel auffahren? Warum betont er das? Ich möchte uns kurz erzählerisch in die Situation mit hineinnehmen. Manches können wir hier rauslesen aus dem Text. Ich versuche, mich nah an den Text zu halten. Ich möchte es nacherzählen. Jesus, die Jünger leben 3,5 Jahre mit Jesus. Sie haben ihn lieb gewonnen, oder? Ich kann mir nicht anders vorstellen, haben sie lieb gewonnen. Petrus sagt mal, Herr, wohin sollten wir gehen? So. Und dann plötzlich ist er weg. Zack, weg. Angst, alle Jünger verlassen ihn, er ist weg. Petrus verleugnet ihn noch. Er hängt am Kreuz, er stirbt. Sie denken, alles ist kaputt, oder? Sie wollten ihn noch kurz vorher zum König machen. Und plötzlich denken, alles ist kaputt. Aber er kommt wieder, steht auf und erklärt ihn, hey, ich lebe. Er zeigt ihnen die Hände. Lukas macht es so deutlich. Er geht mit den Emmaus-Jüngern, erklärt ihn. Haben wir gelesen, 40 Tagen von den Schriften. Musste nicht der Christus leiden, um in seine Herrlichkeit einzugehen? Und er erklärt ihn und er erklärt und sagt, jetzt das Reich kommt. Das Reich kommt und die Jünger fangen langsam an zu verstehen. Sagen, ja, sein Tod war kein Ausversehen. Und sie begreifen es, er musste sterben. Und sie begreifen es, stehen, hey, es steht so in der Schrift. Sie fangen langsam an, die Schriften zu verstehen. Und sie stehen dort, und dann in Vers 6, was ich vorher schon gelesen habe, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Sie stehen dort auf diesem Ölberg bei Bethanien, Nähe von Jerusalem, und Jesus unterhält sich mit ihnen. Und sie stellen ihm diese Frage, Herr, jetzt das Reich für Israel, was hatten sie erwartet? Was hatten sie, womit hatten sie gerechnet? Die hatten damit gerechnet, dass Jesus nach Jerusalem reingeht, die Römer mit militärischer Macht vertreibt, sie in den Tempel geht, sich im Tempel als Sohn Davids ausruft, die Pharisäer, Sadduzäer, Hohenpriester, Schriftgelehrte, alle vertreibt, entmächtet oder bekehrt, dass sie ihm alle nachfolgen, ein großes Reich aufrichtet, eine große Herrschaft in Jerusalem aufrichtet und von Jerusalem auf die ganze Welt unterwerfen wird und Israel das Zentrum der Welt wird. Das war ihre Perspektive. Was passiert? Danach fragen sie, was passiert? Jesus steht unter ihnen und plötzlich beginnt er sich vom Boden zu heben und geht Stück für Stück. Ich weiß nicht, in welcher Geschwindigkeit, das ist spekulativ. Plötzlich hebt er sich vom Boden. Eine Wolke kommt und schließt ihn und er ist weg. Und ich weiß nicht, vielleicht der Petrus hat wahrscheinlich am Anfang angefangen zu reden, kommt, der geht jetzt nach Jerusalem, wird mit großer Macht in Jerusalem landen. Vielleicht hat er zu viel Marvel geguckt. Vielleicht war das ihre Vorstellung, Spekulation jetzt. Und sie merken aber irgendwann, sie stehen da und schauen in den Himmel hoch. Und das ist, was Lukas betont, sie schauen in den Himmel hoch und schauen ihm hinterher. Und Moment mal, um König in Jerusalem zu werden, da muss er da sein. Plötzlich ist er wieder weg. Plötzlich verschwindet er wieder. Und plötzlich ist zum zweiten Mal innerhalb von 40 Tagen all ihre Hoffnung zerstört und zerplatzt. Sie stehen da und schauen zum Himmel hoch, stieren ihm hinterher, gucken einfach, er ist weg. Und er ist weg. Und vielleicht dachten sie, er kommt gleich wieder. Er ist weg. Weiß ich nicht, wie lange sie dort standen. Auf jeden Fall, irgendwann stehen zwei Männer neben ihnen. Und der Text beschreibt uns auffällig in weißen Kleidern. Wir wissen nicht, wer diese Männer sind. Ich kann es gleich ausführen. Manche sagen, es sind Engel, zwei Engel. Manche sagen, es sind Mose und Elia. Diese Formulierung zwei Männer verwendet Lukas dreimal. Einmal hier, einmal am leeren Grab, da waren es Engel. Einmal auf dem Berg der Verklärung, da waren es Mose und Elia. Wir wissen nicht, wer es war. Ist nicht wichtig. Zwei Männer stehen da in weißen Kleidern, auffallend. Diese weißen Kleider sollen uns zeigen, es sind auffallende Menschen, die dort stehen. Auffallende zwei. Und was sagt uns dieser Text? Schaut mal nochmal in Vers 11. Die zwei Männer stehen schon da, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Stellt euch mal vor, da stehen vielleicht tatsächlich Engel oder Mose und Elia, egal, gewaltige Menschen neben euch. Und was machen die Jünger? Die stehen da und gucken zum Himmel hoch. Haben sie bemerkt? Vielleicht so, ach egal. Jesus. Und vielleicht mussten die Engel so mit, und sie mussten Aufmerksamkeit auf sich ziehen und sagen, hey Leute, hört uns mal zu. Jesus hat sie übrigens gesandt, damit sie ihnen was erklären. Und sie haben sie nicht mitgekriegt. Und dann steht hier weiter, und was seht ihr zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen. Vielleicht haben sie immer noch hochgeguckt. Lass die reden. Sie gucken immer noch hoch. Wo ist dieser Jesus? Wo ist dieser Jesus? Dachten wir nicht? Und haben wir jetzt nicht 40 Tage lang gemeint zu verstehen, unsere Hoffnung auf ein Reich ist von der Schrift? War nicht genau das, was Jesus ihnen erklärt hatte? So sagt, hey, die Schrift erfüllt sich jetzt und das Reich kommt. War nicht genau das, was Jesus ihnen erklärt hatte? Und warum ist Jesus jetzt weg? Ich musste so eine Vorbereitung wie so eine Seifenblase und weg, oder? Und dann ist die Hoffnung zerplatzt. Und sie dachten, Mann, irrt sich die Schrift? Hat Jesus es falsch erklärt? Oder haben sie ihn falsch verstanden? Liebe Gemeinde, wie die Jünger an dieser Situation waren nicht, dass sie die Apostelgeschichte hatten. Sie waren nicht, dass sie einen Paulus hatten, der es ihnen erklärt hat. Sie konnten zu diesem Zeitpunkt noch keinen Paulusbrief lesen. Der sollte erst ein Jahr später zum Glauben kommen. Sie hatten noch keine dogmatische Lehrunterweisung darin, was Himmelfahrt bedeutet. Das Einzige, was sie hatten, ist 40 Tage lang Bibelunterricht mit Jesus, gemeint zu verstehen, jetzt kommt das Reich für Israel und plötzlich ist er weg. Und das passt überhaupt nicht zusammen, oder? Das geht sowas von gar nicht zusammen. Ich kann die Jünger verstehen, dass sie in den Himmel hochgucken. Und die trauen dem Jesus nach, ganz ehrlich, kann ich voll verstehen. Ist ihre Vorstellung, die sie nach der Schrift doch meinten zu haben, wie sie Jesus unterwiesen hat, ist das plötzlich falsch? Irrt sich die Schrift? Wir können das, ich gehöre doch zu Christus, bin mit Christus gesegnet. Mit jedem Segen steht das nicht so in der Schrift. Wenn ich aber mit jedem Segen gesegnet bin, bedeutet das dann nicht, dass ich körperliche Gesundheit erwarten kann? Dass ich Wohlstand erwarten kann? Bin ich nicht gesegnet? Mit jedem Segen steht das nicht so in der Schrift? Heißt es nicht, dass ich dann zumindest finanzielle Sicherheit haben kann? Gehöre ich nicht zu Christus? Bedeutet das nicht, wenn ich zu Christus gehöre, dass ich unendliche, ständige, ewigwährende Freude habe? Oder dass ich möchte nicht Christus, dass ich Sünde über Nacht überwinde, weil er doch nicht möchte, dass ich sündige, oder? Aber warum Krankheit? Warum keine finanzielle Sicherheit möglicherweise? Warum Ist die Freude getrübt? Warum ist das manchmal so schwer? Und warum kämpfe ich mit manchen Sünden Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus? Warum bin ich nicht gesegnet mit jedem Segen in Christus? Oder hat Gott eine andere Situation? Hat Gott nicht geboten, ein Befehl, seid fruchtbar und mehrt euch? Aber warum stirbt mein Kind? Vielleicht sogar im Bauch? Vielleicht als kleines Kind? Warum können wir nicht mal Kinder bekommen? Das sind Fragen, die haben wir uns als Familie vor einigen Jahren gestellt. Warum steht dort nicht als Befehl, seid fruchtbar, mehr? Steht es nicht in der Schrift? Oder hat Gott nicht gesagt, wehe dem, der meinen Augapfel anfasst? Und warum greift Gott im Nahen Osten heute nicht ein? Steht es nicht in der Schrift, dass Gott sein Israel bewahren wird? Warum? Warum dieses Leid dort? Oder mich persönlich in der Bereich der Gemeindegründung. Wir haben den Auftrag zu predigen. Das genau habe ich mir vorgenommen. Wird Gott Erfolg schenken? Werden sich die Leute bekehren? Wird die Gemeinde wachsen? Hat Gott es nicht versprochen? Die Gemeinde, sind das nicht ähnliche Fragen wie bei den Jüngern damals, wo wir die Schrift lesen und meinen, es steht doch so in der Schrift wie bei den Jüngern, aber wie so ein Seifenblas, es zerplatzt. Manchmal immer wieder verschiedene Situationen, wo die Hoffnung einfach zerplatzt. Warum? Warum? Zunächst einmal, wo? Wo steht das? Wo steht das? Und dann die zweite Frage, ist es dort wirklich gemeint? Die Situation, sind wir nicht gesegnet mit jedem Segen? Nein, mit jedem geistlichen Segen. Und wir haben den heute in Form einer Anzahlung. Und nur weil Gott der Menschheit den Befehl gibt, sich auf der Erde zu verteilen, heißt es nicht, dass jedes einzelne Ehepaar fruchtbar sein wird. Die Menschheit ist unter der Sünde verfallen. Und die Sünde ist ein hässliches Ding, das sich in dieser Welt durchfrisst, bis in die Familien hinein. Welches Israel meint Gott? Nicht jeder von Israel ist Israel, Römer 9, Vers 6. Nicht jeder von Israel ist Israel, sondern die Erwählten. Das sind die wahren Nachkommen Abraham, Römer 9. Nicht die, die äußerlich beschnitten sind, sondern die, die am Herzen beschnitten sind, Römer 2. Das sind die, die wirklich zur Beschneidung gehören. Liebe Gemeinde, die Situation der Jünger, die sie damals hatten, wie oft haben wir sie in unserem eigenen Leben? Was ist die Botschaft, die wir den Jüngern damals geben können, die dann auch für uns gilt? Ich habe sie vorher schon gegeben, oder? Christus regiert im Himmel, aber eben nicht auf eine Weise, wie es die Jünger gedacht haben, sondern, und das ist das Gute, in einer viel, viel besseren und größeren Weise. Guck mal mit mir in den Vers 8 hinein. Was steht dort? Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Vorher habe ich versucht, im Kurzen anzureißen. Der Geist ist die Erfüllung des Reiches. Ihr werdet nicht nur im Reich leben. Nein, das Reich in Form des Geistes wird in euch sein. Das Reich wird sich in euch entfalten und nicht allein in Jerusalem. Sondern wie heißt es hier? Sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Morgen beim Bibelstellen reinschreiben, habe ich mir gedacht, oben, das sind aber wenige. So war es aber geplant. Deswegen schlage ich sie selber auf. Dieses bis an das Ende der Erde kommt aus Jesaja 49. Da steht, es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht gesetzt, um meine Rettung zu sein, bis an das Ende der Erde. Liebe Gemeinde, die Herrschaft Christi ist größer wie das, was die Jünger sich erwartet haben. Jesus hat eine größere Herrschaft vor, nämlich eine, die allumfassend ist vom Himmel, die oft anders ist, wie wir es uns vorstellen. Oft anders ist, wie die Jünger sich vorgestellt haben. Aber sie ist doch da und es ist eine vollkommene, herrliche Herrschaft, die er in dieser Welt ausführt, die er durch sein Zeugnis in der Kraft des Geistes in dieser Welt ausführt, um sein Reich zu vollenden. Paulus sagt es einmal so in der Apostelgeschichte, dass wir im Glauben verharren müssen und durch viele Trübsal in das Reich Gottes eingehen müssen. Das ist der Weg in dieses Reich hinein, das schon da ist, aber noch nicht vollendet ist. Ich habe einen Ausleger gefunden, der hat einen wunderbaren Ausspruch gebracht. Er schreibt Englisch, der Quiet Explosion, auf Deutsch eine leise Explosion. Das ist das Evangelium, so vergleicht das Evangelium. Ich finde dieses Wortspiel so gigantisch gut, eine leise Explosion. Christus hat etwas Kraftvolles in diese Welt gebracht, das eine Explosion hat, das eine Druckwelle bis hin in 2024 nach Bettringen bringt. Die Druckwelle geht bis heute und sie geht weiter, aber leise. Nicht in Atombombenform, wo alles merken, sondern leise durch die Predigt des Evangeliums. Das ist, wie Christus sein Evangelium, seine Kraft in dieser Welt entfaltet. Leise in dieser Welt, eine leise Explosion. Wir hatten drei Beobachtungen in diesem Text gemacht. Die erste Beobachtung war, Jesus fuhr in den Himmel auf. Kurz für dich persönlich, Wiederholung, was bedeutet das, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist? Er ist Herrscher auf dem Thron Davids über alles. Eine zweite Beobachtung, die Jünger haben es gesehen und sie haben lange in den Himmel aufgeschaut. Sie haben einem Jesus nachgeschaut, der nicht mehr da war, oder? Einem Jesus nachgeschaut, der nicht mehr da war. Und der dritte Punkt, den wir hatten, waren diese zwei Männer. Vorher habe ich schon ausgeführt, vielleicht Engel, vielleicht Mose und Elia. Warum zwei? Zwei Zeugen. Das ist, was Lukas betonen möchte. Lukas geht es nicht darum zu sagen, Mose und Elia hätte es ja schreiben können, mit Leichtigkeit. Er hätte schreiben können, zwei Engel. Es ist ihm nicht wichtig. Lukas schreibt, es sind zwei in weißen Kleidern, weiß für Reinheit, weiß für auffällig. Und zwei Zeugen. Warum zwei Zeugen? Das, was sie jetzt sagen, ist wichtig. Das, was sie jetzt sagen, ist wichtig. Und übrigens, guck mal mit mir in Vers 11. Vers 11. Nein, ich mache es andersrum. Wenn wir diesen Bericht, den Paralleltext aus dem Lukas-Evangelium lesen, ganz die letzten Verse im Lukas-Evangelium, dann lesen wir, Jesus fuhr in den Himmel auf und die Jünger fielen nieder und beteten an. Und denken mir so, passt das zusammen? Ja, es passt zusammen. Wisst ihr warum? Weil diese zwei Männer einen wunderbaren Dienst getan haben. Diese zwei Männer haben die Jünger ausgerichtet, die haben sie ihnen erklärt. Und das hat in den Jüngern Anbetung hervorgebracht. Das Wunderbare ist, sie verlassen den Ölberg nicht in dieser traurigen Haltung, sondern sie haben begriffen, was Jesus getan hat. Ich lese Vers 11. Also die zwei Männer kommen, stehen bei ihnen und sie lehren sie. Und man steht hier, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Ich möchte euch auf dieses zweite Wort aufmerksam machen. Was steht dort? Die auch sprachen. Die Männer haben nicht einfach nur ihnen jetzt, was hier über die Wiederkunft kommt, erklärt, sondern ihnen verschiedene Sachen erklärt. Das ist, was ich gemeint habe, am Ende steht Anbetung da. Sie haben verschiedene Sachen ihnen erklärt. Aber Lukas, inspiriert vom Geist, sagt, dass ein Punkt ist wichtig, dass ich aufschreibe und in alle Ewigkeit festhalte. Alles andere können wir spekulieren. Ich vermute mal, wird einigermaßen ähnlich wie die Predigt, aber das ist Spekulation. Aber ein Punkt, sagt Lukas, den bitte, den haltet fest. Die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie ihr habt auffahren sehen, in den Himmel. Dieser Jesus, Nicht einfach nur Jesus, dieser Jesus. Warum ist das wichtig? Den, den ihr so lieb gewonnen habt, oder? Über 3,5 Jahre, mit dem ihr wart, Johannes beim Abendmahl in seiner Brust lag, den ist ein Jesus, er kommt wieder. Ist kein anderer, ja? Er kommt wieder. Dieser Jesus wird ebenso, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen in den Himmel. Was heißt ebenso wiederkommen? Ebenso heißt zum einen sichtbar, das haben wir gesehen, das ist Betonung im Text. Jesus wird sichtbar wiederkommen. Und das Zweite, er wird auf dem Ölberg wiederkommen und er wird als König wiederkommen, oder? Wer ist aufgefahren in den Himmel? Der König. Dieser Jesus wird wiederkommen. Ich habe vorher gesagt, diese 11 Verse sind die Einleitung in die Apostelgeschichte. Damit gibt Lukas uns einen Rahmen, Himmelfahrt bis Wiederkunft, oder? Und in dieser Zeit ist Jesus am Wirken, obwohl wir ihn auf dieser Erde nicht sehen. Nur wenn ich die Apostelgeschichte durchlese, was fehlt dort? Fehlt dort Himmelfahrt? Nee, oder? Das mache ich mit meiner Tochter immer. Ich stelle hier falsche Fragen, um zu gucken, ob sie zuhört. Fehlt dort Himmelfahrt? Meine Tochter immer, nein. Nein, da fehlt Himmelfahrt nicht, oder? Was fehlt? Die Wiederkunft. Gib mal mit mir in Kapitel 28. Kapitel 27 ist die Schiffreise. Paulus als Gefangener nach Rom. Sie stranden auf dieser Insel Milet. Er wird von der Schlange unter anderem gebissen. Kapitel 28 kommen sie dann endlich ans römische Festland, ans italienische Festland. Und er wird nach Rom gebracht. Er hat dort eine eigene Wohnung, lädt dann die jüdischen Führer zu sich ein und predigt ihn. Das Evangelium zeigt ihnen von den Schriften, dass Jesus der Messias ist. Manche ärgern sich daran, andere finden das gut. Und dann guck mal, wie Lukas in Vers 30 und 31 die Apostelgeschichte endet. Er aber blieb 2 Jahre in seinem eigenen gemieteten Haus und nahm alle auf, die zu ihm kamen, und predigte das Reich Gottes und lehrte mit aller Freimütigkeit ungehindert die Dinge, die den Herrn Jesus betreffen. Ist das ein Ende für so ein Buch? Ist das ein Ende für ein zweibändiges Werk, das übrigens die 2 größten Bücher im Neuen Testament sind? Ein Drittel, meine ich, vom Neuen Testament machen Lukas und Apostelgeschichte aus. Ist das ein gutes Ende? Überlegt mal, ihr würdet einen Aufsatz so schreiben und dann, das klingt doch als übrigens Zeit abgelaufen, jetzt abgeben, oder? Noch schnell Punkt hin. Und so, er fängt an, 11 Verse sich Zeit zu nehmen, zu sagen, dir, lieber Theophilus, schreibe ich, als Jesus angefangen zu tun, es auch zu lehren, und er unterrichtet die Jünger bis zu seinem Himmelfahrt, er fasst zusammen, was er im ersten Buch geschrieben hat, dann übrigens, dann kommt der Geist und der ist dann Himmel aufgefahren, er wird aber wiederkommen und dann am Schluss, ach übrigens, er lehrt ungehindert, Punkt. Das ist kein Ende, oder? Das ist verschiedenen Theologen auch schon aufgefallen, die einen sagen, ja, entweder ist Lukas dann plötzlich inhaftiert worden, getötet worden und der Tod ist der Grund. Andere sagen, er hat einfach keine Zeit mehr gehabt dazu. Oder, und das halte ich für die beste Möglichkeit, Lukas hat bewusst ein offenes Ende gewählt, weil er sagen möchte, übrigens, die Wiederkunft war noch nicht. Meine Botschaft von der Apostelgeschichte ist noch nicht vollendet. Das Werk Jesu ist noch offen. Und das ist kein Ende. Was wir hier haben, ist nicht das Ende der Apostelgeschichte. Das Ende der Apostelgeschichte kommt erst mit Jesu Wiederkunft. Das haben wir nicht niedergeschrieben, also nicht hier. Das ist die Botschaft. Die Botschaft für uns ist, das Werk Jesu hat noch nicht geendet. All das, was wir heute angeschaut haben, wird erst vollendet werden, wenn Jesus wiederkommt und die Ewigkeit aufrichten wird und alles vollendet ist. Erst dann wird Jesus wiederkommen. Wir leben wie die Apostel damals noch in der genau gleichen Situation, Anführungszeichen, wie damals. Jesus ist immer noch König, er regiert immer noch und er ist immer noch dabei, seinen Plan und sein Reich in dieser Welt zu verenden. Das heißt, Jesu vom Herrschaft vom Himmel ist noch nicht vollendet. Das heißt, wir leben noch genauso unter der Herrschaft Jesu und diesem Blick, dass Jesus wiederkommen möchte. Wir hatten heute 3 Punkte, Ich möchte sie nochmal mit euch zusammenfassen. Der erste Punkt ist, Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Was bedeutet das? Nochmal für dich kurz zum Zusammenfassen, zur Wiederholung, zum Festigen. Der zweite Punkt ist, die Jünger haben das gesehen. Und sie haben dem Jesus hinterhergeschaut, der nicht mehr da ist. Was bedeutet das? Und der dritte Punkt ist, Jesus wird wiederkommen, um sein Werk, um sein Reich zu vollenden. Das ist das, was Lukas uns in diesem Text mitgeben möchte. Die Botschaft an uns heute ist, Jesus, weil Jesus vom Himmel regiert, wird er sein Reich vollenden. Auch wenn wir das heute nicht sehen, er wird es durch Drangsal hindurch machen, bis er kommt, um alles zu vollenden. Weil Jesus vom Himmel aus sein Reich vollenden wird, schauen wir nicht auf das, was in dieser Welt ist, sondern wir schauen auf Jesus Christus, der im Himmel regiert. Ich möchte es konkret werden lassen anhand von einem Text aus dem Hebräerbrief. Ich möchte nicht aufschlagen. Der Hebräerbrief fasst seinen Brief ungefähr so zusammen. So lasst uns dann mit Freimütigkeit hinzutreten. Lasst uns als Gemeinde zu Christus kommen, mit Freimütigkeit hinzutreten zum himmlischen Heiligtum, zum himmlischen König. Lasst uns zu ihm kommen, liebe Gemeinde. Wir dürfen zu ihm kommen. Der zweite Punkt aus dem Hebräerbrief. Lasst uns das Bekenntnis der Wahrheit unwandelbar festhalten. Liebe Gemeinde, lasst uns dieses Bekenntnis zu unserem himmlischen König über alles festhalten. Niemals davon abweichen. Jesus regiert. Lasst uns daran festhalten. Der dritte Punkt, den der Hebräerschreiber hat, lasst uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Lasst uns gegenseitig anreizen zu Liebe und zu guten Werken. Sagt es weiter. Erzählt anderen davon, mein König regiert im Himmel und über alles. Das ist mein König. Lasst uns zu ihm kommen, wenn die Welt tobt. Lasst uns ihn bekennen, an ihm festhalten und lasst uns ihn bezeugen in dieser Welt. Amen.